Schönen guten Tag und willkommen im Podcast auf Air, die B-Seite des Interviews. Mein Name ist Wenke Fiedler. In dieser Episode spreche ich mit Tamara Gütschli. Sie selber ist Musikjournalistin. Sie ist auch Moderatorin und sie hat vor 5 Jahren die Seiten gewechselt. Sie ist mittlerweile auch seit 5 Jahren Musikerin. Das heißt, sie kennt auch die andere Seite. Sie hat in relativ jungen Jahren eine Diagnose bekommen, eine Autoimmunerkrankung, die dazu führen, dass sie chronische Schmerzen hat und sehr oft krank ist. Wie sie gelernt hat, damit umzugehen und trotzdem auf Bühnen zu stehen, nicht nur als Musikerin, sondern auch natürlich Musikerin in Interviews auszuquetschen und zusätzlich dazu unter anderem von Brandenburger Tor zu moderieren, bei der Fanmeile vor 70.000 Menschen, bei der EM und WM, wie sie das durchzieht, mit welchen Tools sie das gelernt hat in Therapie, darüber haben wir gesprochen. Und sie ist, by the way, wahnsinnig lustig. Ich würde sagen, wir legen los.
Und Mumi meinte auch, dass du auch ADHS hast. Mhm. Du bist die 6. und du bist von den 6, die ich hatte, 5 haben eine offizielle Diagnose. Und ich habe die auch.
Ist halt, aber ich glaube wirklich so offensichtlich, warum wir alle
kannst schon
diese Berufe ergriffen haben. Also es ist halt irgendwie deckungsgleich sozusagen mit, oder das Anforderungsprofil dieser Berufe deckt sich mit vielen Dingen, die wir halt gut können, aber ist total schlecht für andere Dinge, die wir.
Für was ist es gut und für was ist es schlecht, deiner Meinung nach?
Boah, ich glaube, es ist richtig gut für dieses schlagfertig und intuitiv und impulsiv sein können und damit manchmal durchkommen, weil das genau das ist, was gerade gebraucht ist. Ich finde, bei so Fragen stellen, schnell zu seinem Kopf und irgendwie um die Ecke denken zu können und auch so Kreativität irgendwie in sich zu tragen und die halt einfach in irgendwelche Outlets gießen zu können, die dann von Leuten vielleicht sogar noch gut gefunden werden, wo man früher einfach nur vielleicht ein bisschen trottelig oder funny irgendwie dafür anerkannt wurde. Aber nervig halt für diese Bedürfnisse von, also in diesem Spektrum ist ja auch immer noch so dieses Ruhebedürfnis, die schnelle Überreizung, die schnelle Überforderung in dem ganzen Ding drin. Und dann kickt das, finde ich. Und dann bist du aber in Räumen, wo es total oberflächlich zugeht oder wo viele Leute früher zumindest gar nicht auf Bedürfnisse so krass irgendwie gepoolt waren. Mhm. Und dann hast du, keine Ahnung, toxische Umstände noch um dich rum, exzessive Umstände, wenig Verständnis dafür, dass du jetzt gerade eigentlich eher so in Ruhe gelassen werden willst, dass es aber dann gelesen wird wie Unhöflichkeit oder Arroganz, solche Sachen. Und da merke ich, dass ich aber jetzt in der Bubble bin, vielleicht ist es jetzt auch das Alter irgendwie, aber dass die Leute darauf viel, viel lieber reagieren und ich das dann auch immer direkt sage, so hey, sorry, ich komme hier rein und merke gerade, ich pack das heute gar nicht. Hab's gerade gemerkt beim Reinlaufen. Wir waren verabredet, es tut mir voll leid. Aber das ist mir zu viel hier, ich muss jetzt wieder gehen.
Ey, wie cool, dass du das machen kannst.
Ja, aber geübt jetzt auch, ja, ne? Also kennst du das nicht auch, dass man irgendwo hinkommt und merkt so, scheiße, ich fühl's gar nicht?
Ich kann's noch nicht. Ja. Ich zieh dann durch. Ach. Und ich würde das gerne können.
Ist es dann aber, machst du es dann, warum machst du es noch nicht? Würdest du sagen?
Also ich habe gerade eine Traumatherapie angefangen.
So geil, ich natürlich letztes Jahr auch. Ne?
Ja, auch. Ah ja, schön. High five.
Oh Mann, ja. Ey, das ist super.
Das ist echt krass. Nee, also ich habe eh ganz wenig Kapazität und ich treffe mich eh nur mit Menschen, die ich auch wirklich sehen möchte. Also für Menschen, die ich so semi sehen möchte, mit denen mache ich gar nichts aus. So, also da sage ich einfach, also nicht, weil die irgendwie böse sind oder, aber weil ich einfach merke, ich kann gerade nur deep und nur authentisch und wenn die Menschen selber zu viel mit sich zu tun haben,
können die das gar nicht.
Dann können die das nicht. Und es ist gar nicht böse gemeint. Mhm. Es sind halt einige, mit denen ich mich gerade nicht treffen kann. Und das ist aber nicht, das hat nichts mit denen zu tun, sondern es hat ganz viel mit mir zu tun.
Ah, oh, das checke ich komplett. Aber wie kommunizierst du das? Weil ich bin auch in so einer Situation gerade, dass mir manchmal meine Ehrlichkeit durchgeht und ich zum Beispiel jetzt eine Nachricht an meinen, früher waren wir mal zusammen, aber es ist ein alter Freund auf jeden Fall. Mhm. Und da habe ich halt gesagt so, hey, sorry, ich habe gerade die Kappas nicht und habe den Kreis einfach irgendwie kleiner gehalten in den letzten Monaten, weil ich das nicht so richtig packe mit zu vielen Leuten. Und dann habe ich das so rausgehauen und er hat sich jetzt noch nicht gemeldet. Und natürlich war ich direkt danach so, okay, also wenn ich die Nachricht kriegen würde, würde ich halt denken, ja cool, dann bin ich halt nicht mehr Teil dieses kleinen Kreises. Mhm. Danke dafür sozusagen. Aber es war halt das, was, also genau das, was du sagst, es war halt was, wo ich wusste, wenn ich mich jetzt mit dem treffe, dann wird der keine großen Fragen stellen. Mhm. Und es wird einfach so Ich-Botschaften treffen auf Ich-Botschaften. Und das packe ich dann irgendwie gerade nicht mehr. Und also wie kommunizierst du deine Grenzen sozusagen dahingehend oder kannst gut diplomatisch sagen, ah, gerade passt nicht, einfach viel los? Oder sagst du auch, hey, ich fühle uns gerade nicht sozusagen?
Nee, das, weil ich will die anderen nicht verletzen, ja. Weil ich natürlich auch Menschen in meinem Kreis habe, die natürlich auch strugglen.
Ja.
Also ich glaube, ich kenne keine Person in meinem engsten Kreis, die nicht irgendwie sagt so, ey, das Leben ist geil, alles ist super, sondern alle haben so irgendetwas gerade am Laufen. Ich meine, seit Corona sowieso fast jeder.
Mhm.
Ich will dann nicht verletzend sein, weil ich dann selber denke, okay, wenn ich diese Nachricht bekommen würde, dann würde ich das sehr persönlich nehmen, auch wenn es nicht persönlich gemeint wäre. Also sage ich einfach so, dass ich gerade keine Kapazität habe, ohne es groß zu erklären.
Guter Punkt mit dem nicht so gut, nicht so viel erklären noch. Das muss ich noch üben.
Weil ich habe früher ganze Absätze geschrieben und das ist natürlich völlig nach hinten losgegangen, dass mir Freundschaften gekündigt wurden.
Ja, ja,
genau. Und ich wollte genau das verhindern.
Ja.
So.
Oh, das fühle ich alles ganz toll.
Hallo.
Hallo.
Willkommen.
Ja, genau. Wir haben noch gar nicht richtig angefangen, sind schon tief drin irgendwie.
Eigentlich ja. Schon, ja.
Ja, genau. Ich trink noch mal ein Schlückchen.
Ja, please do. Du hast mir, als ich dich angefragt habe, ob du Bock hast, in den Podcast zu kommen, hast du ja gesagt, dass es ganz schön ein schräger Moment war, weil bei dir gerade auch viel los ist, ne? Also leider nicht im Positiven.
Mhm. Ja, es war witzig. Es war wieder so dieses Alignment manchmal, das ich voll oft sehe, weil manche Dinge kommen zu dir, wenn sie dran sind, mäßig. Da jetzt muss ich vielleicht auch gleich husten, aber wir gucken mal. Es war so, dass die letzten 6 Wochen einfach wieder so ein klassischer Rundown aus eine Sache hängt sich an die nächste und bedingt dann so ein fast schon wieder Komplettausfall waren. Und ich kenne diese Phasen total. Ich glaube, das ist auch was ich immer mehr verstehen lerne auf Basis dieser ADHS-Diagnose, die ich jetzt seit letztem Jahr habe.
Auch letztes Jahr, das ist so abgefahren. Alle meine Gäste seit einem Jahr.
Das ist so geil. Also 2024 war anscheinend unser Diagnosejahr.
Ja.
So, jetzt gehen wir es an, Leute. Jetzt gehen wir es wirklich an.
Ich wollte wirklich keinen ADHS-Podcast machen. Das ist nicht geplant. Das ergibt sich einfach gerade, dass alle KünstlerInnen einfach gerade eine ADHS-Diagnose bekommen haben.
Ey, wirklich, es war mir auch vorher nicht bewusst, aber anscheinend kümmern wir uns jetzt alle irgendwie um uns, weil das ist das, was es für mich auch ist. Aber genau, ich versuche das nochmal chronologisch zu machen. Also auf Basis...
Willst du eine Hustentablette? Ich habe Hustentabletten.
Ja, würde ich
nehmen. Wir haben nämlich beide gerade wieder asthmatischen Husten.
Das ist so geil. Das ist so geil. Oh Gott, oh Gott. Man weiß nicht, wo man hier gelandet ist. Vielleicht in so einem Arzneimittel. Sampling.
Die ganze Apotheke ist auch da.
So, die Tupperparty für die Kranken heute wieder. Hallo.
Warte, ich muss auch mal. So.
Oh Mann. Naja, genau. Also um nochmal drauf einzugehen. Du hast gefragt, warum war das ein schräger Moment, als du mir geschrieben hast und ich sofort gesagt habe, hey, das passt gerade voll. Du hast mich in so einer Krankheitsphase erwischt, wo eben wieder dieses eine Sache bedingt und löst die nächste aus, klassisch passiert ist. Und dann kommt immer mein Kopf dazu, der damit immer noch nicht so gut umgehen kann, zu checken, jetzt will der Körper gerade einfach nur kuriert werden. Ruhe, keine vielen Einflüsse von außen, keine vielen Anforderungen. Und dieser Kreislauf ist bei mir immer so aufgebaut und ich glaube, der ist sehr bilderbuchhaft für wahrscheinlich ganz viele kreativ oder frei arbeitende Menschen. Ich weiß über den Winter meistens, dass nicht so viel los ist, weswegen ich dann nicht so viel Geld verdiene. Dann kommt mein System endlich zur Ruhe und checkt so, oh, voll geil, jetzt haben wir eigentlich theoretisch voll wenig zu tun und können irgendwie mal die Dinge machen, die liegen geblieben sind und uns um Sportroutinen, Essensroutinen, alle möglichen Formen von gutem und bewusstem Leben kümmern. Und dann kommt ab März, April wieder diese Anfrageflut, von der man immer denkt, die kommt gar nicht, man ist jetzt für immer arbeitslos und eigentlich juckt keine Sau mehr, dass man existiert. So. Genau. Und dann kommt es und knallt so krass rein. Und dann ist mein Körper meistens relativ schnell wieder relativ ausgebrannt. Und in meinem Fall ging es los mit einer Blasenentzündung, die mit Antibiotikum dann kuratiert wurde, was meistens mein Darm, der halt eben schon von einer anderen Grunderkrankung her eh immer anders aufgestellt ist als jetzt gesunde Därme sozusagen.
Also du hast zwei Autoimmunerkrankungen.
Genau, einmal Morbus Crohn, die habe ich so auf dem Papier, seit ich 18 bin, aber wahrscheinlich ging das schon in der früheren Jugend los und hat dann einfach sehr lange gedauert, bis es wirklich zugeordnet werden konnte.
Wir müssen ganz kurz die Klammer aufmachen für die Leute, die nicht wissen, was Morbus Crohn ist.
Mhm. Morbus Crohn ist eine chronisch entzündliche Darmerkrankung. Die haben ganz viele Menschen in Deutschland, ich glaube ein paar hunderttausend. Und die bedeutet, dass deine Schleimhaut im Darm, das lange Ding, das da sich so wickelt, wo das ganze Zeug abläuft, ne, ihr wisst Bescheid, da entzündet sich die Schleimhaut und manchmal kommt es zu Verengungen und kann dann dazu führen, dass du halt einfach gar nicht mehr richtig essen, trinken kannst. Dein Körper verliert krass an Energie. Und dann muss man gucken, welches Immunsuppressivum, also ein Mittel, das dein an sich selbst bekämpfendes System sozusagen wieder ruhig stellt, dass das in Einklang steht, aber dann auch mit Ernährung, Lebensverhalten, alles. Und ich habe das jetzt so halbwegs okay im Griff, würde ich sagen, aber es ist immer mit Schwankungen verbunden, aufgrund genau dieser Arbeitswelt auch irgendwie.
Ja, Stress geht ja auf den Darm auch.
Komplett. Und unser Nervensystem ist ja auch der Darm. Das heißt, alles, was von uns, was von außen auf uns reinprasselt sozusagen, sitzt irgendwie in unserem Darm. Und die Schleimhäute, da gehört mit dem Darm, der meterlang ist, so die fast größte Schleimhautschicht sozusagen. Das zieht sich sozusagen weiter in ganz viele andere Bereiche sozusagen von Wohlbefinden. Und immer wenn Antibiotikum in unser Körper kommt, dann ist das sogenannte Mikrobiom im Darm. Das ist halt da, wo halt so ganz viele Sachen irgendwie, die müssen laufen da irgendwie. Mikrobiom, da muss es einfach gut sein so. Ich versuche es jetzt mal runterzubrechen. Und wenn das aus dem Lot gerät, dann gerät das ganze System meistens aus dem Lot. Und dann hast du so Tag der offenen Tür für alle Bazillen und Viren da draußen, die irgendwie vorbeikommen und aber wirklich einfach jemand so sagt, kommt rein bitte, setzt euch, nehmt euch einen Tee, bleibt so lange ihr wollt.
Tag der offenen Tür, ja.
Ja, und das hatte ich jetzt 6 Wochen lang Tag der offenen Tür. Und du kennst es bestimmt auch, dass es halt irgendwie sich dann im Kopf mit dieser ADHS-Komponente nicht mehr so anfühlt wie, das ist eine Phase und es wird bald enden und mein Leben ist nicht definiert von diesem ganzen Trübsal, sondern das fühlt sich so allumfassend an, dass du gar kein Glück in gar nichts mehr erkennen kannst.
Ja.
Und das fand ich so schlimm, wieder zu checken, wie schnell diese Depressionsepisode einfach so durchs Kranksein körperlich in ad absurdum wieder gekickt hat und ich mich wirklich jeden Tag mit so Journaling und so Praxis aus, okay, ich gehe jetzt trotzdem 15 Minuten raus, auch wenn da Pollen sind, die sind auch nichts für meine Lunge, aber ich muss trotzdem mal frische Luft atmen. Gleichzeitig irgendwie bin ich total schlapp und habe untere Rücken, weil ich so die ganze Zeit nur liege, hassen die Gelenke, aber ist kein Problem, wir schreiben das jetzt alles auf und dann lesen wir nochmal nach in 2 Wochen und so schreiben noch dazu, was vielleicht heute gut war, die Sonne war zum Beispiel auch da und ich habe was für mich gekocht, ich habe nicht bestellt, weil ich bin jetzt eine verantwortungsvolle Kochmaus. So versuche ich das dann immer so zu balancieren und dann habe ich aber auch wieder gemerkt, Alter, es war so viel Arbeit, Arbeit, Arbeit und das Schlimmste ist, damit möchte ich meinen Impulsvortrag Krankheiten und ihre Auswirkungen auf die Psyche direkt auch beenden. Ich finde es immer so schlimm zu checken, wie wenig Leute dann doch gefühlt, also nicht im engsten Kreis, aber so im Großen und Ganzen, mit dem man zu tun hat, wirklich checken können, was das ist.
Ich habe das vorhin noch mit meinem Kollegen besprochen, genau das Thema. Abgefahren.
Mangelnde Empathie einfach.
Ja.
Und ich glaube, also habt ihr dann irgendwie festgemacht, woran das liegt bei den anderen Leuten?
Ne, das Ding ist, mein Freundeskreis, meine Chosen Family ist zwischen 30 und 50, würde ich sagen, so alterstechnisch. Und die einen sind verpartnert, die anderen sind Single. Die meisten sind keine UrberlinerInnen, das heißt, die haben Familie irgendwo anders, auch vielleicht auch zum Teil im Ausland. Und die kriegen dann Anrufe von ihren Eltern oder von ihren Schwestern, Brüdern, FreundInnen. So, und die sind es gewohnt, halt jeden Tag telefonisch zugeballert zu werden. So. Und wenn ich dann sage, ich bin krank und ich habe nur Freunde, ich habe gar keine Familie mehr, dann merken dann manchmal, dann so nach 3 Tagen fragen die dann so, wie geht's dir? Und die merken nicht, dass schon 3 Tage vergangen sind, aber 3 Tage, wo ich dann richtig
ultra lang in dem Fall.
Ja, elendig zu Hause so. Und das ist aber, ich glaube nicht, dass es mangelnde Empathie ist, sondern jeder ist in seiner Bubble. Jeder hat auch seine To-Do-Listen zu machen und seine Probleme, die sie angehen oder auch Vermeidungstaktiken, weil gerade irgendwas stressig ist, vielleicht gerade irgendein Date, was scheiße gelaufen ist oder auf Arbeit, der Chef hat wieder genervt oder irgendwie sowas. So, und das ist dann schwer, das nachzuvollziehen. Doch mangelnde Empathie, aber nicht böswillig. So.
Das ist voll die gute Distinktion, weil ich glaube, da muss ich meinen Kopf noch mehr drauf polen lernen, dass ich nicht immer das Schlechteste sozusagen dann wieder auf die Leute drauf projiziere, sodass das sozusagen meine Abwärtsspirale aus traurigen Gedanken auch noch so maximal mit beeinflusst, dass ich so denke, die machen das absichtlich, die sind so,
weil du eine Bürde bist.
Weil ich es verdient habe, dass die das nicht juckt sozusagen. Ja. Und das ist voll der alte Shit. Also ich merke so, das kommt von ganz, ganz woanders her und das wird immer weniger, sodass ich diese ganzen, sagen wir mal, Rationalisierungsprozesse im Kopf auch machen kann, wie du es gerade sehr, sehr gut gesagt hast. So, die sind halt einfach mit ihren eigenen To-Dos am Rangeln und dann ist das nicht eine Prio. Aber ich glaube, der Hack ist halt dann wieder zu sagen, dass man gerade was braucht. Und ich merke auch, nachdem du das so gesagt hast, ich glaube, mein erster Gedanke war so, kannst du das briefen, was du dann von denen vielleicht erwartest oder was du in der Zeit dir wünschen würdest, dass da eben mal ein kleiner Check-in kommt, selbst wenn der nur ist, ey, ich habe gerade an dich gedacht, brauchst du irgendwas von der Apotheke oder kann man dir mal irgendwie was zu essen vorbeibringen? Weil ich finde, das manchmal zu lesen, macht meinen Kopf so, ah cool, Leute wissen noch, dass ich lebe.
Ich bin nicht allein.
Ich bin nicht allein. Mhm. Und dann kann ich auch das ablehnen zum Beispiel, weil ich dann denke, ich will gar keinen Service, ich bin eigentlich voll fein, ich habe mir das eh schon selber bestellt. Aber dieses Gefühl von, ich weiß, die haben es angeboten, hilft mir manchmal schon.
Ja, ich habe dazu einen längeren Post gemacht, weil ich halt zu viel Zeit zum Nachdenken hatte und ich halt weiß, dass es auch anderen so geht und ich halt voll emo war und es rausgeben musste. Und das Problem ist, ich konnte bei Insta und bei Facebook, wo ich es gepostet habe, ich habe zu viel geschrieben natürlich, weil alles wichtig war und ich musste es dann aufteilen.
Natürlich.
Und ich bin so gerade noch, ich weiß nicht, ich habe letztens gelesen, ich bin scheinbar doch Millennial, ich dachte die ganze Zeit, ich war Gen X, also 80 geboren und ich bin da manchmal ein bisschen noch oldschool und habe dann das aufgeteilt und gesagt, der Rest steht in den Kommentaren und den Teil haben die meisten nicht gelesen und da steht drin, ich will kein Mitleid und ich will schon gar kein Beileid, weil ich gesagt habe, in welcher Situation ich mich befinde emotional und das haben viele nicht gelesen und haben die geschrieben, ich drück dich, oh Gott, du Arme und so und genau das wollte ich nicht, sondern es ging mir einfach darum, daran zu erinnern, denkt an eure Freunde, be kind to each other, also seid gütig zueinander.
Ja.
Und vergesst euch nicht, auch wenn das Leben dazwischen kommt. Wenn man krank ist, hat man einfach so dieses Bedürfnis nach, also so wie als Kind, man möchte, dass andere sich kümmern.
Total.
Dieses Gefühl von, ich bin ganz alleine, niemand ist da und so.
100%.
Und bei mir ist es halt, ich hab keine Mama mehr und ich habe dann in den Post geschrieben, ich wünschte, ich könnte meine Mama anrufen oder sie würde mich anrufen, aber die ist nicht da. Aber die ist schon seit jetzt muss ich rechnen, Gott, ich war so schlecht in Mathe, seit 91 lebt die halt nicht mehr. So, das heißt, ich habe schon ganz lange keine Mama mehr. Aber trotzdem, wenn ich krank bin, dann will ich, wie jeder andere Mensch, dass meine Mama sich kümmert.
Urinstinkt wahrscheinlich.
Dieses Gefühl, genau, dieses Gefühl. Und das wünsche ich mir dann von meinen Freundinnen, genau wie du es gerade gesagt hast. Und wenn es nur ist, sollen wir was vorbeibringen. Und dass ich dann sagen kann, nö, alles gut, ich will nicht, dass du dich ansteckst, aber dass es wenigstens gefragt wird.
Ja,
so. Und wenn dann halt nichts kommt oder 3 Tage später so, ich hoffe, dir geht's besser, dann bin ich so, mir geht's gar nicht besser, mir geht's nicht gut. Und ich kann dann aber auch nicht sagen, ich brauche meine Mama, weil das ist ja auch mega weird. Ich weiß dann auch nicht, wie es erklärt
sehr. Aber es ist so krass, dass man sich echt jetzt so mehr mit Menschen umgibt. Also ich finde es so schräg, dass wir uns jetzt sozusagen on air darüber das erste Mal unterhalten, weil das ist alles so genau das, was es leichter macht, mit dieser Art von Gehirndisposition, sag ich mal, umzugehen, weil ich das dann auch checke, okay, du hast das genau gleich erlebt irgendwie oder so ganz ähnlich und andere in meiner Umgebung erzählen dann auch immer, wie es ihnen dabei geht und ich denke dann so, ach krass, ey, aber das ist voll beruhigend, dass wir nicht irgendwie so super komisch sind, sondern dass das einfach was ist, was wir anders fühlen oder wo man halt einfach besser kommunizieren lernen muss noch beide Seiten. So ich, was ich brauche, was ich mir wünsche, aber auch mein Gegenüber. Vielleicht zum Beispiel, ich habe auch eingeführt, dass ich gerne gefragt werde, wie es mir wirklich geht und nicht hoffe es.
Ja.
Weil das regt mich auf einer Ebene. Im Arbeitskontext, wenn man sich nicht kennt oder nicht gut kennt und wirklich nur Dinge klären will, dann brauche ich kein Exzerpt darüber von einer anderen Person, was gerade abgeht oder von mir auch. Ich will das gar nicht unbedingt erzählen. Aber bei engen FreundInnen finde ich es so komisch, wenn man da einfach nur voraussetzt, dass es so ist, wie man es vermutet, weil man einfach keine Kappas hat, dass man danach fragt und immer nur in diesem, ich hoffe, es geht dir gut, ich hoffe, es läuft gerade alles, ich hoffe, halt dein Maul! So.
Ich fühle das so, ja.
Oh, das regt mich so krass auf. Und ich habe darüber auch mal einen Post gemacht. Und dann haben ganz viele Leute, also auf der einen Seite voll ironisch reagiert und die anderen waren so, ja, endlich sag's mal jemand. Und irgendwer war so, krass, war mir überhaupt nicht bewusst. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Dann war ich auch so, krass. Das check ich dann wiederum nicht, weil ich so denke, ihr macht es doch alle, um mich zu ficken. Ihr wollt mich doch hopsen.
Provozieren, ja.
Und dann kommt so jemand und sagt so, das habe ich noch gar nicht bewusst. Und dann denke ich mir wieder, so ist es halt die ganze Zeit. Man geht halt immer von seiner eigenen Realität aus. Mhm. Projiziert das aufs Gegenüber und geht davon aus, dass deswegen alles irgendwie komplex und scheiße ist. Aber eigentlich hat die andere Person einen ganz anderen Blickwinkel darauf. Man muss halt einfach anders kommunizieren, so wie du vorhin noch gesagt hast, so richtig weise und irgendwie nicht so emotional übertrieben wie ich. So, die Leute haben nicht unbedingt nur mangelnde Empathie, sie haben einfach gerade selber was zu tun. Und ich glaube, das ist voll der Schlüsselgedanke, den mir auch Therapie und die letzten Jahre Reflexion voll geholfen haben, immer zu denken, okay, alle anderen haben halt auch voll viel auf dem Teller. Jetzt müssen wir nur dahin kommen, dass unsere Kommunikation uns beide irgendwie da abholt, wo wir gerade stehen und uns nicht so alleingelassen zurücklässt, weil das sonst immer so ein ewiges Vergleichen, wer hat mehr Scheiße auf dem Teller ist. Mhm. Und beide wollen einfach nur gesehen werden und kommen aber zu keinem gemeinsamen Nenner irgendwie.
Ja, aber das ist das Krasse, als ich diese 5 Tage da zu Hause alleine war. Also glaub nicht, dass ich da die ganze Zeit rational rangegangen bin, okay. Sondern also Céline Dion ist schon in Schleife in meinem Kopf die ganze Zeit gelaufen, so all by myself. So, oh und dann dachte ich, also so mein inneres Kind, ich habe dann detektiert, das ist gerade mein inneres Kind, mein 6-Jähriges, was so denkt, niemand ist da, ich bin ganz allein auf der Welt. Und dann ist mein rationales Ich gekickt, also so wie Engelchen und Teufelchen. Und das hat dann gesagt, das ist doch Quatsch. Die fragen doch, wie es dir geht. Sie fragen nur nicht alle 5 Minuten, wie es dir geht. Du hättest das gerne, aber es würde dich auch nerven, wenn es passieren würde. So, was brauchst du eigentlich? Was willst du eigentlich? Ja. Oder willst du eigentlich kommunizieren, dass du gerade bemuttert werden möchtest? Nee, eigentlich schäme ich mich dafür. Ich finde das eigentlich blöd. Will ich eigentlich gar nicht. Aber ich will auch anderen Leuten nicht sagen, was ich gerade brauche. Ich möchte gerne, dass sie das selber checken. Aber sie checken es nicht. Nicht, weil sie böse sind, sondern weil sie selber gerade Scheiße haben, die sie organisieren müssen.
Ja. So. Ja, komplett. Check ich voll.
Und dann habe ich da Sachen aufgeschrieben, so wie du. Und dann bin ich, habe ich diesen Stupid Mental Health Walk gemacht auf dem Tempelhofer Feld. Und dann habe ich gedacht, so, Stupid Health, also das war so ein Ding, glaube ich, während Corona, geht es mental gar nicht gut. Ich gehe jetzt spazieren, weil die PsychologInnen, die sagen, man soll spazieren gehen.
Ah ja, also so leicht besser. Angry, aber man macht es, weil man weiß, es ist, genau. Doch, das meinte ich mit diesen 15 Minuten rausgehen.
Genau.
Ja doch, ich wusste nicht, dafür, dass es einen Begriff gibt, dass man angepisst rausgeht, wo man so gar keinen Bock hat.
Ich hatte gar keinen Bock und ich bin so, das hilft doch nichts, was soll das denn bringen, so ein Scheiß. Und dann habe ich meine Lieblingsband hier, so Bring Me The Horizon, ganz laut in die Ohren. Und dann nach einer Viertelstunde war ich so, mir geht's gerade gut. Eigentlich gerade voll geil hier draußen. Ich so, Scheiße, das funktioniert ja.
Ja, ich check's komplett. Ist so geil. Ist es dann Rap, aber ich check auch Haftbefehl so. Mit dem Rücken an der Wand. Okay, den Rest sage ich nicht, weil ich höre eigentlich gar kein Deutschrap mehr. Aber das eventuell, wenn ich krank bin, kleiner Rückfall.
Es muss so. So war es halt. Mhm. Ne? Wo andere Leute denken so, oh, guck, die Person, die läuft grinsend durch die Straße.
Aber dabei... Sie wissen gar nicht, was hier oben gerade parallel abläuft, welcher Film da fährt. Das ist echt spannend. Geil.
Du hast noch eine andere Immunerkrankung. Die ist was?
Mhm. Ich habe noch rheumatische Arthritis. Das ist also ist in diesem Rheuma-Kontext. Mhm. Ist ein bisschen komplex auch wieder, weil auf der einen Seite bin ich mir gar nicht so sicher, inwieweit man das dann wirklich hat, das ist aber auch so ein bisschen Metaebene, philosophiemäßig, oder ob man Symptome eines Krankheitsbilds über einen Zeitraum X hat, weil der Körper einem in dieser Zeit eben sagen will, schau auf diese Stelle sozusagen. Mhm. Deswegen bin ich immer so, auf dem Papier habe ich die Diagnose und jetzt gerade habe ich ein sehr wirkungsstarkes Medikament, das sowohl für die Gelenke, was eben dieses rheumatische Arthritis-Krankheitsbild abdeckt, als auch für den Darm, was eben wieder Morbus Crohn bedingt ist, Wirkung zeigt. Und vielleicht ist deshalb gerade wieder so meine Delulu-Brille da und ich denke mir so, mir geht's doch super.
Du hast das ja alles gar nicht.
Ich hab das doch eigentlich gar nicht, aber gerade macht halt irgendein Medikament im Hintergrund eine starke Arbeit sozusagen. Aber ich hatte schon immer die Beobachtung in den letzten Jahren, dass ich in bestimmten Lebensphasen einfach die Gelenke fast gar nicht gespürt habe und in anderen Lebensphasen total oder in bestimmten klimatischen Zonen einfach weniger und mehr und in bestimmten Wetterzonen einfach mehr und weniger. Also Winter zum Beispiel ist einfach für Gelenke, meine Gelenke zumindest, gar nichts. Und ich finde es so funny, weil ich bin ja auf der einen Hälfte, so meine Familie kommt aus der Türkei und auf der anderen Seite aus Deutschland. Und deswegen sagen halt Leute immer so relativ easy, ja, du bist ja auch von, ne, also so, und es stimmt natürlich auf eine Art auch, genetisch gesehen, Teile meiner Familie haben eben nicht hier bei, keine Ahnung, Regenwetter in Regenjacke ihr Leben lang gelebt, so. Wir kannten Sonne anscheinend schon mehr, aber trotzdem ist es auch so, meine Gelenke sind halt, also die sagen halt auch immer so, du musst umziehen, was machen wir hier, bring uns hier weg. Deswegen, es gibt so mehrere sozusagen Hebel in meinem Körper, die so sind, eigentlich passe ich hier in diese Stadt, in diese Welt, in dieses Wetter, in diese Klimazone eigentlich gar nicht rein. Aber um die Frage zu beantworten, die rheumatische Arthritis ist quasi eine Gelenksfunktionsstörung, wo man zum Beispiel in seinen schlimmsten Ausprägungen nicht mehr richtig laufen kann, weil die Füße, so war das 2019, da war ich 29, als es ausgebrochen ist, bei Red Bull gearbeitet, krass anstrengender Job gehabt. Und da haben einfach meine Fußgelenke sich so entzündet, dass jedes Mal Auftreten einfach unfassbar schmerzhaft war. Dann haben sich die kleinen Handgelenke, die Zwischengelenke entzündet, sind immer dicker geworden, sodass ich irgendwann keine Flasche mehr aufmachen konnte, meinen Rollladen nicht mehr richtig hoch und runter machen konnte. Die Einkaufstüten haben sich übelst schwer angefühlt beim Tragen. Alles hat sich einfach nach einer kompletten, also wirklich, du konntest also so das Leben nicht mehr tragen sozusagen. Und nicht mehr richtig gehen. Und das war irgendwie krass. Das war so, es hat ganz viel in meinem Bewusstsein nochmal verändert für, wie weit ich mich selber oft treibe für meine Träume und Ziele, die so oft gar nicht im Einklang gestanden haben mit der richtigen Lebensführung und der richtigen Portion Selbstliebe und Selbstachtung, um dahin zu kommen, wo ich quasi vom Ego getrieben sozusagen immer so hin wollte. Und ich glaube, manchmal auf so einer, wie gesagt, dann philosophischen Ebene, sind diese Krankheiten halt wie ganz große Reminder, auf einen Pfad immer wieder zurückzukommen, das ganze Leben lang wahrscheinlich, der zu einem passt und der für einen gemacht und gedacht ist, versus der Pfad, der von Ego und von Exzess und von diesem ADHS-Kopf, der manchmal auch einfach nur Betäubung und Vergessen irgendwie sucht, dann wieder so in die dunkleren, schattigeren Plätze des Lebens zurückgezogen werden will. Und dieser Kreislauf und diesen Kampf, den führe ich jetzt auch schon so lange und ich habe das Gefühl, ich deute um, dass diese Krankheiten mich bestrafen wollen, weil früher habe ich das immer so gesehen, dass ich mich extrem bestraft gefühlt habe. Und ich komme aus einer gläubigen, also Umgebung, so beide Elternteile, muslimisch und christlich, hatten früher zumindest sehr fundi, also nicht ganz so fundi, aber schon sehr überzeugte Haltungen, was den Glauben angeht. Das hat sich auch gewandelt im Laufe der Jahrzehnte, aber dadurch hatte ich immer so das Gefühl, so super ehrlich jetzt, aber so, ich wurde von Gott einfach krass vergessen oder gestraft. So, das ist wie so eine Strafe für irgendwas, was ich vielleicht in meinem Vorleben verkackt habe oder keine Ahnung, ich muss dafür jetzt Buße tun. Und davon habe ich mich so krass gelöst, weil ich halt auch so denke, erstmal kein Plan, ob der am Start ist, ob der they, them heißt oder was da eigentlich überhaupt los ist. Zweitens, Krankheiten sind halt auch genetisch irgendwie bedingt, aber sie sind trotzdem da, weil sie uns über unsere Lebensumstände was vielleicht aufklären. So, weil sie zeigen, wo emotionale Grenzen überschritten werden, die in irgendeiner Form sich verkörperlichen. So sehe ich das zumindest jetzt. Und deswegen nehme ich diese Krankheiten auch anders ernst und sehe sie nicht mehr so als Bestrafung, sondern eher so als natürlich nerviger, aber irgendwie notwendiger Reminder, auf immer wieder was hinzuschauen, was ich gerade noch nicht checke und wo ich aber noch Lernpotenzial sehe. Und seitdem ich das so denke, bin ich weicher in mir drin mit diesen schlechten Momenten und merke auch, dass ich dann nicht mehr in dieses ganz tiefe Tal der ADHS-Talabfahrt, Ostausfahrt ganz tief irgendwie einbiege, sondern dass ich dann irgendwie denke, okay, aber wir haben ja schon ganz viel gelernt, wir haben ja schon irgendwie Tools uns angeeignet, jetzt kochen wir uns was Leckeres zu essen, dann essen wir halt jetzt in dieser Zeit wieder eher leichte Kost, fressen keine Scheiße, müssen jetzt mit dem Zucker wieder schön aufpassen, mit die Histamine, mit die Gluten, mit die dies, mit die das und man denkt sich dann manchmal schon, natürlich zwischendrin, also ich kann das jetzt retrospektiv sagen, hätten wir uns in dieser tiefsten Trauerphase, hätte ich wahrscheinlich keine Zen-Buddha irgendwie Weisheiten hier rausgekloppt, aber ich glaube schon, dass eben Krankheiten was sein können, was uns zeigen will, was wir eigentlich brauchen und was wir noch nicht können und was wir vielleicht noch lernen dürfen. Mhm. So, ganz esoterisch gesagt. Ganz liebe Grüße vom Fundi-Podcast.
Ja, aber nicht nur esoterisch, auch therapeutisch.
Ja,
also,
eher das.
Welche Art der Therapie hat dir dabei geholfen, dass du diese Muster durchbrechen kannst und dass du dieses Journaling, also Tagebuchschreiben, dass du gelernt hast, anders damit umzugehen?
Ich glaube, bei mir kommt ganz viel intuitiv und das ist voll verrückt. Also nicht, nee, das möchte ich gar nicht sagen. Es ist voll erstaunlich. Verrückt ist ein bescheuertes Wort oder ein unangemessenes Wort. Weil ich schon seit ich 8 bin fast täglich journal.
Krass.
Also es sind sehr, sehr viele, viele Jahre, in denen ich das, ohne dass mir das jemand gegeben hat als Auftrag, immer schon gemusst habe. Es war wie so ein Selbstzweck.
Voll gut.
Übelst. Aber es ist interessant, weil ich das von voll vielen Leuten in diesem Therapiekontext halt dann gehört habe, dass sie mir das so geraten haben und ich dann dachte, voll interessant, dass das als Tool geraten wird, weil ohne dass ich wusste, dass es irgendein therapeutisches Thema dahinter gibt, habe ich das halt immer gebraucht. Ich musste mir immer alles von der Seele schreiben, schon als Kind. Und auch die Songtexte, von denen ich gar nicht gecheckt habe, dass das Songtexte sind, weil ich das so nicht benannt habe, die ich als 14-, 15-, 16-Jährige immer so geschrieben habe, waren eigentlich auch nichts anderes als Tagebuchtexte, die so den ganzen Druck, das Ganze nicht klarkommen auf sich selber, auf seine ganzen Themen irgendwie verarbeitet hat. Und dazu kam dann, also das war so ein Bereich mit dem Schreiben immer, aber kam dann schon die Erkenntnis, ich möchte es nochmal in einem geführteren Rahmen alles machen mit Aufarbeiten von, was war eigentlich los in der Kindheit, wie ging es mir da. Und deswegen habe ich vor 4 Jahren oder 3 Jahren, ich glaube vor 4 hatte ich mein Erstgespräch, wurde dann aber nochmal vertröstet mit, wir haben keine Kappas. Und dann habe ich eine neue Therapiestelle gefunden und die hat mich dann nach ganz kurzer Zeit in eine Gruppentherapie, eine tiefenpsychologische Gruppentherapie verfrachtet. Ich war anfangs gar nicht Fan davon, weil ich so dachte, erstmal kenne ich die anderen nicht. Zweitens wollte ich ja eigentlich Einzeltherapie und dann war das aber voll die gute Erfahrung, weil wir das dann wirklich jetzt so über 2,5 Jahre jede Woche Mittwoch durchgezogen haben. Und das war so mein erstes Mal, da würde ich mich auch für interessieren, ob du das auch kennst, wegen ADHS ist ja ein Spektrum, aber viele kennen das. Ich bin nie in Vereine gegangen regelmäßig, konnte mich nie committen früher für irgendetwas langfristig.
Ich auch nicht.
Ja, interessant.
Also Maximum 1,5 Jahre.
Ja.
Maximum.
Und dann aber das ist schon,
das kann ich nicht. Pfadfinder 1,5 Jahre, Gymnastik 1,5 Jahre, Vegan Society in Luxemburg anfangen. Dann haben die angefangen zu streiten, habe ich gesagt, ich bin raus.
Ja.
Also es geht hier um die Tiere, warum streitet ihr? Habe ich keinen Bock drauf.
Ja,
also wenn Menschen anfangen Konflikte, wenn es persönlich wird, und es wird immer persönlich, wenn Menschen aufeinandertreffen, Gruppen, ich kann das nicht. Das,
so,
ich habe dann keinen Bock darauf, das ist mir zu viel.
Ja, check ich komplett. So war es bei mir auch, nur dass ich das gar nicht gecheckt habe, warum das bei mir so ist. Also das war einfach in der Jugend immer so, kein Bock. Wahrscheinlich hat man das so oft dann auch Faulheit gemünzt und ich kann jetzt auch nicht alles abstreifen sozusagen. Wahrscheinlich war ich jetzt auch nicht besonders motiviert. Aber genau, das war für mich, die Gruppentherapie war für mich das erste Mal in meinem Leben, dass ich zu irgendwas regelmäßig über länger als ein halbes Jahr irgendwo hingegangen bin. Und es war so krass, weil ich am Anfang direkt so, als so weil ich schon so dachte, ich will jetzt keinen enttäuschen. Deswegen weißt du, ich glaube nicht, dass ich oft komme. Also wenn ihr mich rauskicken wollt, dann macht es ruhig. Ich würde es voll verstehen. Meine Gruppentherapeutin war dann auch so, ja, schöner Disclaimer. Damit haben sie ja schon mal eine interessante Dynamik hier reingebracht und so. Weil jetzt sind alle so ein bisschen vielleicht auch anxious. Was macht es mit ihnen, wenn Frau Gütschi jetzt sagt, sie kommt vielleicht gar nicht mehr wieder und so. Und dachte ich so, oh, voll der Film. Ich wollte einfach nur sagen, dass ich keinen Bock habe auf regelmäßiges Commitment. Und tatsächlich haben wir am Ende der letzten Stunde dann nochmal die Bilanz gezogen und ich war so am zweitregelmäßigsten da. Also
krass.
Das fand ich so krass, weil ich wirklich das nicht mir selber zugetraut hätte. Und dieser Rahmen war einfach gut, um Dinge, von denen ich intuitiv das Gefühl hatte, da muss ich hinschauen und auch vielleicht durch Gespräche mit meiner Mutter, meinen engeren Freundinnen, immer schon das Gefühl hatte, okay, das scheint was zu sein, das beschäftigt es gegenüber auch oder meine Mutter kennt mich sehr lange und gut. Luckily darf ich noch eine haben, das ist wirklich, ich check das jetzt auch wieder, einfach ein Privileg, wenn das ein gutes Verhältnis ist und man ja eine gesunde Elternbeziehung hat. Aber ja, die hat mir auch ganz oft gesagt so, hey, kümmer dich, also jetzt nicht unbedingt Therapie, aber kümmer dich einfach. Und dann hat die Therapie sozusagen das komplettiert, wovon ich eh schon jahrelang dachte, ich muss da mal hinschauen, aber ich hatte kein Handwerkszeug, das zu tun. Und ich glaube, die Sprache, das ist voll der Hack, die ich jetzt habe, die habe ich auch auf jeden Fall durch diese fast 3 Jahre Therapie, weil man einfach von Neuem lernen kann, wie Fragen stellen geht, wie sich interessieren fürs Gegenüber geht, wie Gefühle besprochen werden können, wie die aber auch, ja, irgendwie von einem selber behandelt werden können. Und dafür war das voll das gute Gefäß. Aber ich glaube, und damit will ich jetzt gar nicht mich selber auf den Podest stellen, aber ich glaube tatsächlich, dass ich schon viele Jahre davor, unabhängig davon, dass ich in diesem Kontext Therapie war, den Boden sozusagen gepflügt habe, auf dem dann die Saat der Therapie wachsen konnte sozusagen, weil ich ganz viel intuitiv immer schon in mir gespürt habe, so saufen, kiffen, rauchen, feiern, exzessiv sein, alles, was Berlin für mich auch spannend gemacht hat. Ich wusste das eigentlich schon in meinen Anfang 20ern, dass das nicht mein Pfad ist. Ich wusste das in meinen Mitzwanzigern, ich wusste das eigentlich immer, aber ich habe es immer wieder rausgefordert, weil es halt einfach da war und spannend war und jetzt kam halt irgendwann...
Dopamin.
Genau, voll.
Aber kannst du dir das erklären, dass du tatsächlich am zweitregelmäßigsten dann in die Gruppentherapie gegangen bist? An was das liegen kann?
Ich glaube, ich bin da hingegangen anfangs mit meinem Ultra-Anti-Gefühl und habe dann relativ schnell gecheckt, dass das auch mein Muster ist und dass ich da auch dran arbeiten will, dass ich nicht jeden Raum und Leute, die ich noch nicht kenne und Dinge, die ich noch nie gemacht habe, von vornherein abwerten muss, um damit klarzukommen, sondern dass es mal okay ist, dass ich auch keinen Plan habe, was hier passiert, dass ich auch nicht weiß, wie die anderen drauf sind, dass es mich vielleicht manchmal überfordert, dass es manchmal nicht in die Woche passt, dass es ganz oft auch nicht genug um einen selber geht, man dann wieder denkt, boah, was ist denn jetzt bei der Person wieder? Warum geht es jetzt so lange um deren Elternbeziehung? Ich habe auch eine Elternbeziehung, dazu will ich auch mal was sagen und so. Aber insgesamt, glaube ich, war es voll heilsam. Und ich glaube, das habe ich relativ schnell gecheckt. Und eben, dass ich mal was anders machen muss als sonst. Also, dass ich nicht immer alles scheiße finden kann oder mich sozusagen schon wieder mit einer offenen Hintertüre irgendwie darüber hinweg bewege, dass das jetzt eigentlich der Plan ist. Aber ich glaube, ich brauche das manchmal, dass ich das zumindest gesagt habe fürs eigene Gefühl, damit ich potenziell weniger Leute enttäusche. Aber ich glaube, dadurch, dass ich dann auch gesagt habe, niemand was dagegen gemacht hat, nicht meine, wie meine Eltern jetzt zum Beispiel, ohne das Böse zu meinen, aber es ist einfach so, wenn ich da manchmal Sachen gesagt habe, wurde das natürlich ganz anders ausgelegt, dann war das ein Drama vielleicht direkt. Und dadurch, dass niemand ein Drama draus gemacht hat, war es dann auch so, ah, okay, chillig. Hier straft mich niemand
dafür. Also kein Druck?
Nee, kein Druck. So, klar, einer hat immer gesagt, ihm ist es voll wichtig, dass wir als Gruppe immer zusammenkommen. Und dann war ich immer so ein bisschen, okay, fair enough, dass du es jetzt sagst. Ich habe dann auch mal gesagt, das schafft bei mir Druck. Und dann haben wir das wieder zerlegt. Also es war irgendwie interessant. Es war einfach ein interessantes Gefäß für so Dinge, die in so normalen, freundschaftlichen und anderen beruflichen in allen Bereichen, in so ganz vielen Beziehungen und Dynamiken oft nicht besprochen werden und einfach nur passieren, so passiv passieren und man guckt dann irgendwie Jahre später drauf und ist so, warum ist das so abgefuckt? Also so, wieso haben wir das jetzt nicht geschafft, uns da zu besprechen oder irgendwie das aufzulösen? All das ist in diesem Raum zum Teil auch interaktiv sozusagen passiert, wurde dann aber halt direkt erkannt von der professionellen Leiterin und die hat das dann so eingeordnet für uns und hat dann die Fragen wieder zurückgespielt, warum regen sie sich jetzt gerade auf oder warum geht ihre Körperhaltung jetzt so in die Defensive oder was macht das gerade mit ihnen? Und das war so, Alter, was ist das hier? Das ist ja, also auf der einen Seite so völlig gaga und auf der anderen Seite so voll geil, weil auf einmal müssen wir da hinschauen lernen, was wir halt so kennen, so warum sind so bestimmte Elternkonflikte immer da? Warum regt man sich so schnell auf über das und das Verhalten? Das hat halt alles so analysiert irgendwie.
Und das finde ich, ist das perfekte Beispiel, was du gerade genannt hast. Da habe ich tatsächlich letztens bei einem Brunch mit einer Psychotherapeutin gesprochen, die ich da kennengelernt habe, die gesagt hat, ja, die Zukunft, es kann gut sein, dass wirklich KI auch Therapie ersetzen wird zum Teil. Wo ich gesagt habe, du kannst niemals eine Therapie ersetzen als Mensch, denn du kriegst ja keine Rückmeldung. Also du fütterst die KI so für Sachen wie zum Beispiel, okay, ich habe mit dieser Person diesen Clinch gerade, wie kann ich das auflösen? Die Person hat das gesagt, ich möchte das sagen, ich habe das Bedürfnis, die Person hat das Bedürfnis. Manchmal sagt ChatGPT coole Sachen dazu, Aber auf der anderen Seite hast du kein Gegenüber, was deine Gestik, Mimik erkennt oder was dich spiegeln kann und sagen kann so, ja, aber also guck mal dahin. Das macht ChatGPT nicht.
Exakt, das ist genau das. Und deswegen fand ich das auch irgendwie gut, das in so einem Raum zu machen, persönlich mit anderen Leuten, live sozusagen. Ich hätte auch gar keine so große Motivation, glaube ich, gehabt. Also natürlich wären diese Calls auch gegangen und es war ja auch für viele Leute voll hilfreich während Corona, dass sie dann noch irgendwie therapeutische Hilfe auf Online-Basis bekommen haben. Aber glaube ich, für mich war das cool, in diesem Raum das auszuhalten, weil manchmal war es einfach wirklich unerträglich und manchmal war es einfach so krass, also energiegebend mit einem so Arbeitsergebnis da auch rauszugehen. Und ey, ich glaube, KI, also das ist jetzt nur so am Rande mal gesagt, ich glaube, ich bin auch voll, also ich sehe voll die Vorteile da drin für zum Beispiel so Sachen wie, ich habe jetzt einen Gegenüber, mit dem ich so Sachen machen kann, auf die ich nie Bock hatte, zum Beispiel irgendwas selber aufbauen, weil ich keine Geduld habe, so eine Anleitung mit durchzuarbeiten und nach 2 Minuten einfach einen absoluten Raster kriegt, das Ding am besten kaputt dreht und sagt, ich rufe jetzt irgendwen an, der mir das nochmal liefert und selber aufbauen, weil ich einfach gar nicht klarkomme mit diesem Misserfolg. Und dafür finde ich es voll geil, wenn man dann so ein Gegenüber hat, das halt einfach so ist, hey, kein Problem, ich mach das jetzt kurz mit dir, pass auf, hast du schon das und da. Mhm. Und ich bin so geil, dass du da bist. Gerät.
Der Gerät.
So, genau. Ja. Der Gerät und ich haben dann mal irgendwie Erfolgserlebnisse auf so Low-Key-Basis oder keine Ahnung, irgendwie habe ich wieder Symptome und ich will eine Essensumstellung machen und man füttert dann die KI mit, das sind meine Symptome, das sind meine Diagnosen. Das ist natürlich alles super persönlich, danke dafür, dass ich so gläser bin im Internet, hammermäßig, bedient euch einfach an meinem Leben. Aber dann habe ich da so ein schnelles Ergebnis und das hilft mir. Aber für so wirklich tiefen Gespräche und Miteinander, glaube ich, wird es immer Menschen brauchen. Aber es löst zumindest vielleicht die Barriere bei manchen, die bislang gar nicht in den Therapiekontext gekommen sind, so Fragestellungen zumindest mal aufzuwerfen oder sich in irgendeiner Form Hilfe zu holen, gerade wenn sie super introvertiert sind. Deswegen will ich es gar nicht schlecht reden, aber es ist natürlich alles total schräg, in welchem Zeitalter wir leben,
ja.
Dass so Maschinen mit uns jetzt irgendwie Liebeskummer verarbeiten.
Das ist schon weird, ja.
Das ist sehr weird, ja.
Aber auf der anderen Seite, ja, ist es auch, ich glaube, das ist der erste Schritt, ne? Dass man sich selber in Frage stellt. Das ist der erste Schritt, überhaupt in Richtung Therapie zu gehen, weil wenn man sich nicht selber in Frage stellt, dann braucht man ja auch keine Hilfe.
So ist es.
So, aber für das Umfeld ist es dann meistens nicht so ganz positiv. Was ich bei dir sehr interessant finde, also du bist ja genau wie ich auch professionelle Labertasche.
So ist es. Du stehst auf irgendwas drauf. So
auf deiner Homepage zum Beispiel. du hast auch genau wie ich, habe das nur in einem anderen Land gemacht, in Luxemburg, die Fanmeile moderiert.
So geil, hör auf, ey.
Mit 70.000 angetrunkenen Fußballfans.
Oh mein Gott, wie war's für dich?
Ich hasse Fußball, das habe ich dem Organisator auch gesagt. Er hat gesagt, geil, ist doch super. und dann habe ich halt die ganze Zeit Laolas, dann habe ich Paraguay und das andere Land, was ähnlich klingt. Siehst du, ich und Geografie sitzen 6. Ich habe 2 Länder miteinander verwechselt, fanden die alle ganz sympathisch und authentisch. Uruguay und Paraguay habe ich verwechselt.
Oh mein Gott,
vor 10.000 Menschen.
Alles perfekt.
Genau, also Luxemburg ist kleiner, deswegen nur 10.000 Menschen, keine 70.000.
Kommst du da aus?
Ich bin Ausländerin. Ich komm aus
das
Luxemburg.
Ist so witzig, aber ich habe, da grüßen wir jetzt mal ganz lieb jemanden, vielleicht hört er das nie, aber David ist...
Kennt die Person bestimmt. Luxemburg kennt sich jeder.
Ist so geil. David Menet heißt er und seine Familie ist italienisch-portugiesisch-stämmig, aber lebt irgendwie in Luxemburg und das ist so mein einziger Luxemburger Homie, der aber halt auch alle anderen Sprachen spricht und auch Deutsch spricht, aber der erzählt mir auch immer, dass es so klein ist, dass eigentlich, also ich
habe immer verwandt miteinander.
Ja, genau. Witzig. Vielleicht seid ihr 5. Grades Cousins auch.
Stimmt. Und ja, alle meine Freundinnen aus Luxemburg sind irgendwo auch ein Viertel halb portugiesisch oder italienisch, weil Einwanderfamilien in den 70ern.
Ja, genau.
Also das Thema Rassismus zum Beispiel, dieses Konzept habe ich nie verstanden, weil ich in meiner Klasse schon immer so viele verschiedene Nationalitäten hatten und wir wachsen ja alle mit mindestens 4 Sprachen auf in Luxemburg. Und also jemanden zu sagen so, du bist voll kacke, weil du kommst von woanders her oder du, keine Ahnung, deine Haut ist dunkler als die, keine Ahnung, von ihm oder ihr, wo ich mir denke so, hat sich das irgendjemand ausgesucht? Was sagt das denn das über den Menschen aus? Mhm. Das ist doch scheißegal.
Voll interessant.
Völlig bescheuert.
Ja,
Und dann komme ich nach Berlin und die ganze Politik hier ist anders, ist alles größer. Und dann sehe ich, dass alles blau-braun um uns rum ist, um Berlin rum, und denke mir so, was? Das habe ich doch alles in der Geschichte gelernt. Warum kommt das wieder? So, warum vergessen die Menschen, dass das passiert ist? So, und ich verstehe das Konzept nicht.
Ich checke. Aber würdest du sagen, also gibt's, ist jetzt auch wieder so ein geiler Schwenk, aber hat Luxemburg irgendwas anders gemacht, außer der Umstand, dass das einfach kleiner ist, weswegen vielleicht einfach weniger infrastrukturelle Probleme sozusagen da sind, wie zum Beispiel einfach zu viele Leute für zu wenig Arbeit etc. pp. Also warum funktioniert das da harmonischer?
Also es gibt auch schon Rassismus, versteckten Rassismus, aber eher, also ich nenne es, es wird versteckter Rassismus genannt, ich finde es ganz offensichtlich ein Rassismus, ja, guck mal, weil der hat hier den Job weggenommen, wo ich sage, so, ja, würdest du ein Haus bauen? So, nur so zur Info. Mhm. Würdest du als Kassiererin arbeiten wollen? Wahrscheinlich nicht. So, sei doch froh. Also, was soll das?
Nimm den Leuten das Geld weg.
Und ich denke, so, was, also das sind schon Gespräche, die ich als Kind mitbekommen habe, die habe ich nicht verstanden. Das war für mich, also ich habe auch Hierarchien, ich glaube, das ist auch ein ADHS-Ding, ich habe Hierarchien nie verstanden.
Komplett, das war für mich gar immer nicht. So, macht gar keinen Sinn.
So, oder ich bin was Besonderes, weil ich habe den und den Job. Hä? Ich gucke darauf, ob du ein netter Mensch ja. bist, ob du ein geiles Herz hast, also ein schönes Herz ja. und ob du eine schöne Seele hast.
100%.
Und der Rest ist mir scheißegal. Also ob du jetzt Anwalt oder Doktor bist oder ob du, keine Ahnung, bei der BVG arbeitest oder ob du gerade arbeitslos bist, weil du seit einem Jahr depressiv bist. Das sagt doch nichts über dich als Mensch aus. So.
Voll. Check ich. Komplett.
Deswegen.
Ja. Checke. Also,
aber ich weiß,
wir sind.
Wir haben jetzt so viele Klammern wieder aufgemacht.
Das ist natürlich klar, aber wir schließen sie auch alle wieder, ganz kurz. Wir sind bei der Fanmeile zurückgekehrt. Wir waren bei Parallelen.
Wie war das für dich?
Die Fanmeile.
Für 70.000 Menschen. Ich meine, du hast ja jetzt dich schon geöffnet. Du hast ja darüber erzählt, dass du struggles, sowohl mental als auch körperlich, dass dich dein Körper manchmal hinstreckt. Und dann kriegst du diesen Auftrag, vor 70.000 Menschen vom Brandenburger Tor diese Fanmeile zu moderieren. How do you do it?
Das Gute an unserem Gehirn, ich sage jetzt einfach, wir sind schon einfach eine Einheit jetzt.
Ja,
hier.
Sowieso.
Genau, das ist ja, dass man so Delulu-Anteile hat. Das heißt, ich denke davor gar nicht nach, was das bedeutet.
Ich mache das einfach.
Genau, ich habe das gehört, ich fand, das klang cool. Erstmal war die Anfrage so gestellt, dass ich dachte, das wäre so eine Euro 24, wäre so ein Gewinn-Dings. Fertig, habe ich fast in den Spam-Ordner gepackt, weil ich so dachte, was,
wie geil.
Was soll das sein, Alter, Euro 24, keine Ahnung, ich will kein Euro-Jackpot. Ich will den gewinnen, aber ich will jetzt nichts davon hören, ich will den einfach so gewinnen. Und dann habe ich nochmal nachgelesen und war so, okay, da geht es ja um Moderation und gar nicht um irgendeinen Hoax und so. Dann habe ich kurz nachgedacht, ich kannte die Person, ich habe die gegoogelt, die gab's und so. Und dann war ich echt so verwirrt, weil ich so dachte, hä, aber ich mache ja gar nichts mit Sport. Und dann habe ich wirklich so relativ nett, aber auch so unschlüssig geantwortet. Erstmal so, ja, keine Ahnung, mach halt nichts mit Sport, aber ich traue es mir voll zu. Was soll ich denn machen? Lass mal callen. Und dann hat er das halt auch so gesagt, da sind so in der Spitze 70, aber eher so 40, manchmal 50 und manchmal auch nur 10.000 Leute. Und ich war so, ja, ich meine, es wird bestimmt laut und so, aber wird schon gehen, ne? Und das war dann alles. Dann war irgendwie so ein Tag vor dem ersten Arbeitstag, dann waren meine Eltern noch zu Besuch, also auch wieder der perfekte gewählte Elternbesuchrahmen, weil es ist ja immer extrem entspannt, wenn Familien aufeinandertreffen. Und die haben natürlich den ganzen Tag dann irgendwie so Touri-Schüssel gemacht und ich habe dann meinen ersten Arbeitstag am Brandenburger Tor gehabt und habe dann erstmal am Brandenburger Tor gecheckt, wie groß das ist, dass diese Bühne einfach so groß ist wie, keine Ahnung, drei Wohnungen, dass es da übelst lang nach hinten geht und dass einem das alles irgendwie dann doch ein bisschen Anxiety geben kann. Aber dann war es ja schon zu spät, hatte ich ja schon einen Vertrag unterzeichnet und dann habe ich halt nichts gesagt und war einfach so, ja, okay, machen wir das jetzt kurz. Und dann kam der andere Moderator und der war halt so einer, das ist auch funny gewesen, der war so ein Entertainer-Moderator, so, hey, super schön, ja, mega, herrlich, Und ich dachte nur so, oh Gott, das passt ja wirklich gar nicht zu mir eigentlich, weil ich ja so eher alles sage, was ich denke, wenn ich es kacke finde, sage ich es auch und so und alles.
Authentisch.
Ja, genau, Und das war dann schon mal die erste Sache, wo ich so dachte, das kann ja spannend werden, weil darüber habe ich mir jetzt gar keine Gedanken gemacht, wie das denn wird mit jemand anderem. Ja, turns out, ohne dass ich das Disrespect von meinen, falls ihr das hier hört, Shoutout trotzdem, du hast es versucht, Bruder, und es hat nicht sollen sein. Er wurde dann abgesetzt.
Nein!
Weil es ja, genau, nicht mehr gepasst hat von der Dynamik her. Und dann hatte ich das Privileg, mit einem sehr erfahrenen Fußballexperten zu moderieren, was mir auf einmal ganz viel Ruhe gegeben hat, weil ich dann das Gefühl hatte, ich kann mich auf das konzentrieren, wovon ich weiß, dass ich es kann. Das ist erstmal nur reden und vielleicht ein bisschen Humor. Aber ich muss nicht so tun und mir nichts aneignen, was ich nicht weiß und kann.
Mega.
Und das hat dann irgendwie die Dynamik beruhigt. Aber ich sag ehrlich, es war manchmal einfach trotzdem viel zu krass. Ich bin manchmal nach Hause geradelt. Ich bin immer jeden Tag hingeradelt und zurückgeradelt, weil ich schnell von A nach B kommen wollte. Ich fahre kein Auto. Ich hasse Bahnfahren. Ich hasse das, wenn das überfüllt ist und zu viele Reize einkicken. Und Radfahren ist so, ich kann Schleichwege fahren, ich kann abkürzen, ich kann mich durch so, ne? Und aber jedes Mal aus dieser Lautheit, durch diese Fanmasse noch rund um diesen Vorplatz vom Brandenburger Tor bis hin dann 17. Juni da hinten raus, immer diese Zeit sozusagen noch durch diese Aufgeregtheit zu fahren und dann in die Stille zu kommen, das war manchmal wirklich so next level und ich habe ein paar Mal auf dem Rad echt so krass heulen müssen, weil das einfach so viel auf einmal war. Ja. Und ich glaube, das habe ich mir vorher überhaupt nicht überlegt. Und das war dann so ein bisschen wieder dieses, okay, voll schön, dass du immer so die Lulu bist und einfach immer Ja sagst, wenn dir jemand eine Chance zu Sachen gibt. Das ist ja auch, warum das Ganze hier irgendwie Bock macht und weitergeht. Aber ein bisschen zu überlegen, welche Umstände möchte ich schaffen, perspektivisch für solche Jobs auch die richtigen Rahmenbedingungen zu haben. Vielleicht fliege ich nicht am Tag vor dem ersten Job aus der Schweiz nach Berlin zurück, habe meine Eltern da, komme aus einer Situation in einem Songwriting-Camp, wo ich nur unter Leuten war, dann kommen meine Eltern bei mir rein, ich habe keine Wohnung für mich alleine.
Oh, krass.
Also solche Sachen waren halt wieder so ein Learning aus, okay, aber das war halt wieder so ein Kickoff aus der Hölle. Vielleicht kriegen wir das einen Notch smoother hin beim nächsten Mal.
Damals konntest du noch nicht so gut Nein sagen und auf deine Intuition hören.
Ja, ich glaube, das hat sich im Verlauf von genau den letzten 12 Monaten literally genau nochmal krass verbessert. Das sind ja alles immer so Prozesse.
Durchs Fallen lernt man gehen.
So ist es.
Ja. Das ist ein richtig blöder Spruch, den ich richtig hasse, aber er stimmt leider. Also man muss Fehler machen, damit man erkennt, was wichtig und gut für einen ist und auch für andere.
100%. Ja, und das war jetzt im Endeffekt auch so die Summary, die ich dann hatte, dass ich so dachte, also ich muss jetzt nicht jedes Jahr das Ding machen. Dann haben die Fußballer gesagt, ist ja auch nicht jedes Jahr, Dummi. Ist ja alle 2 bis 4 Jahre. Und ich so, ah, okay.
EM und WM, die genau, wechseln sich alle 2 Jahre ab.
Die wechseln sich alle 2 Jahre ab. Und dann war ich so, ja, dann frag mich halt in 2 Jahren nochmal.
Mal gucken, wie es da geht.
Genau. Ja.
Ja. Aber was ich auch interessant finde, also du bist ja auch Musikjournalistin, du hast auch Politik studiert.
Ja.
Und du hast dann einfach, ich glaube erst vor 3 Jahren, ist das richtig?
Vor 4 Jahren erst. Genau, vor 4 Jahren. Ende Mai 2021 kam mein erster Song raus.
So spät erst angefangen, so mit eigener Musik. Also obwohl du ja vorhin schon angesprochen hast, du hast mit 14 schon Songs geschrieben, also in deinem Tagebuch. Mhm. Warum hast du so spät selber eine Musikkarriere gestartet? Oder wie durch was hast du dann gesagt, so ich gehe jetzt auf die andere Seite? Ich will jetzt nicht nur MusikerInnen ausquetschen, so like I do it, but also the other side.
Yes. Yes. Thank you for that question, Wenke. ich habe ganz lange, glaube ich, mit dem Aufarbeiten von Trauma sind so ein großes Wort, aber ich glaube schon, dass wenn du jung super krank wirst und dein Körper dir überhaupt nicht gehorcht, du dein Abitur nicht mit allen anderen schreiben kannst, weil du im Krankenhaus liegst und dir was rausoperiert wird und du dafür dann alleine mit irgendwie 3, 4 Leuten in einem Raum hockst, um die dann monatelang später nachzuholen, nicht weißt, ob du bestehen wirst, generell einfach die ganze Zeit der Körper und der Geist und die Seele und alles nur ein Stress ist. Ich glaube schon, dass man das irgendwie traumatisch einordnen kann.
Na klar, wenn du so jung bist und du weißt nicht, wie alt du wirst, weil dein Körper so früh schon schlapp macht, dann hast du natürlich Angst, früher sterben zu müssen und die Endlichkeit ist schon sehr früh da.
Das hat noch nie jemand so schnell so zusammengefasst, aber genauso ist es. Genauso ist es. Ich glaube, genau das habe ich immer gedacht. Ich dachte, ich werde nicht so alt. Mhm. Und
aber es gibt ja jetzt gute Medikamente.
Es gibt jetzt gute Medikamente, es gibt gute Therapie, es gibt gute persönliche Verbundenheiten mit Menschen, die dafür ein Auge haben. Und ich glaube, das ist sozusagen schon so voll gut, also das ebnet sozusagen schon so das Setting, warum es so spät erst passieren konnte. Weil das Setting in der Zeit, in der viele heute anfangen, Musik zu releasen, in die Öffentlichkeit zu treten, war bei mir das Setting, wo überhaupt nichts am richtigen Ort gefühlt war und wo der Kampf mit dem Körper, mit der Psyche, mit dem Selbstfinden so viel Raum und Zeit gekostet hat, dass die Traumverwirklichung auf einem anderen, an einer anderen Stelle stand. Und ich tatsächlich aber auch immer dachte, ich will vor allem mit Menschen reden und das Singen ist was, das kann ich. Aber das muss ich jetzt nicht unbedingt in der Öffentlichkeit machen, aber eigentlich schon. Also es war immer so dieses Widersprüchliche aus, irgendwie will ich das, aber ich weiß gar nicht, wie man das wird. Und dadurch, dass ich nicht weiß, wie man das wird und dadurch, dass ich auch keinen kenne, der es so richtig professionell macht, weiß ich jetzt auch nicht, ob ich das selber machen will.
Wie als Musikjournalistin, wo du wirklich überall nur Menschen um dich rum hast, die mit Musik zu tun haben.
Da war das schon anders. Aber als Kind oder Jugendlich habe ich erstmal den Berufswunschjournalismus sozusagen formuliert, weil ich so dachte, das ist was, das hat auch eine gewisse Karriereleiter. Ja. In der Redaktion kann man ja auch irgendwie gewisse Schritte machen und so. Aber als ich, da hatte ich das gar nicht auf dem Zettel. Aber als ich in den Musikjournalismus kam, habe ich, wie du das richtig gesagt hast, die ganze Zeit als gegenüber Menschen gehabt, die das beruflich machen. Und da hat es angefangen, immer mehr an mir zu arbeiten, dass ich so dachte, irgendwie schon schräg, weil wenn ich dann Leute singen gesehen habe oder auch wenn die dann so über ihre Albenproduktion und so geredet haben, habe ich das jetzt gar nicht mehr so mystisch oder komisch oder irgendwie abstrakt gefunden, sondern dachte mir so, ja klar, also so, ja, keine Ahnung, ich kann jetzt nichts spielen, aber ich kann schon mal ein paar Sätze schreiben. Mhm. Ich könnte mir das schon auch vorstellen. Aber es hat diesen Job bei Red Bull gebraucht, wo ich dann das erste Mal regelmäßig in einem Studio gearbeitet habe. Und dann hast du ja nochmal einen anderen Blick darauf, was wirklich im Studio passiert.
Also nur kurz, was hast du bei Red Bull gemacht?
Ich war Artist-Managerin für den Live-Bereich und habe so große Konzerte veranstaltet. Mhm. Und ein bisschen diesen Brückenbau gemacht zwischen, was können die Leute, die dann die Artist-Managerin aus dem Studio, also die Studiomanagerin, eingebunden hat, live machen, was die aber auch sozusagen noch an Content aus dem Studio raus drehen können und so. Also, ja, so haben wir uns da Sachen überlegt. Und da waren sehr viele krasse Artists da, die in Deutschland erfolgreich sind als Rap-Artists beispielsweise, die ich früher sehr verklärt und bewundert habe. Und dann waren die da und hatten krasse Producer am Start, die denen krasse Beats gebaut haben. Da waren Writing-People irgendwie in the room, Songwriters, die irgendwie Ideen hatten für Melodien, die Ideen hatten für Hooklines, die so viel mitgebracht haben, dass ich halt gecheckt habe, es ist nicht immer diese eine einzige Person, die alle Instrumente spielt, gut schreiben kann, gut produzieren kann und diese Genialität quasi hat, die ich nicht habe, weswegen ich das eh nicht schaffen kann. Das ist wieder dieses klassische ADHS-mäßige, man muss ganz viel schon mitbringen können und wenn ich es nicht nach 5 Sekunden gecheckt habe und auch kann, dann ist es nicht für mich.
Ja.
So, sorry, ich habe jetzt keinen Bock, eine Gitarre lernen zu können, also geht's jetzt in, also denkst du, 15 Minuten reichen und dann habe ich es mit den Akkorden drauf oder ein bisschen lang, auch 15 Minuten eigentlich. Genau, deswegen habe ich dann gecheckt, okay, pass auf, du musst ja gar nicht Gitarre spielen lernen, du musst ja gar nicht all diese Sachen produzieren lernen, du kannst ja auch einfach dich nur konzentrieren darauf, Text zu schreiben und dann das auf die Musik zu singen. Und das war voll der Schlüsselmoment und danach war ich so, okay, ich glaube, ich kann das hier nicht mehr länger, also ich will das hier nicht länger machen für andere. Und dann war ja eh alles am Arsch mit dem Körper. Es traf sich dann also sehr gut, dass mein Körper mal wieder gesagt hat, Mausi, es reicht doch jetzt. Abpfiff. Und dann habe ich gekündigt.
Entschuldigung.
Ja. So, die Partie ist hier rum. Keine Verlängerung. Wir gehen vom Platz als absolute Gewinner und Verlierer gleichzeitig. Weil erstmal habe ich meine Gesundheit quasi wirklich verloren, aber ich habe den Traum, selbst Musik zu machen, wieder zurückgewonnen und dann auch mit den richtigen Personen. Da kommen wir dann nämlich zu dem, was du vorhin auch gesagt hast, so mit, wenn man immer denkt, man wird nicht alt oder man hat immer so viele Ängste und dann auch die vielleicht nicht die richtigen Leute. Dann hatte ich mich um meine Gesundheit nämlich schön gekümmert und habe gemerkt, okay, hier kommt wieder Kraft in den ins alte Fleisch. Und dann hat noch eine Freundin von mir, die ich damals schon aus der hier, wir haben uns hier drüber kennengelernt, hier Josi Miller.
Ah ja.
Genau, wir hatten beide ja bei Boom FM hier so Sendungen
Und also hier bei Flux FM, ja, da wo gerade ja, dieser Podcast aufgenommen,
genau,
wird. Wir dürfen
hier
die Studios nutzen.
In this room, in this very room, ja, we did it together years ago. Dezem did it with their podcast and I with mine. Und dann haben wir uns ab und zu immer so gesehen, Josi und ich, aber auch viel, weil sie aufgelegt hat in der Hip-Hop-Welt, hier in der Szene. Und dann haben wir uns angefreundet und dann hat sie in der Zeit, als ich bei Red Bull raus war, angefangen, sich produzieren beizubringen. Und sie war die erste weiblich gelesene Person in meiner Umgebung, die mich einfach so angehauen hat und gesagt hat, ey, hast du nicht mal Bock, bei mir ins Studio zu kommen? So.
Mega.
Und dann hat das angefangen. Weil dann hatte ich auf einmal auch einen Equal als Gegenüber im Sinne von, es war kein Dude, der von oben herab vielleicht so mir einen Gefallen tut. Es war niemand, bei dem ich mir wieder unsicher war, wie cringy oder schambehaftet wird das jetzt im Raum mit der Person laut zu singen. Natürlich hat das alles übelst lang gedauert. Ich merke jetzt auch erst, also wirklich Facts, es braucht 4-5 Jahre, haben immer alle großen Leute, die ich so kannte, gesagt, dass man ein paar Jahre braucht, seine Stimme zu finden. Und dieses Jahr, so 2025 ist das Jahr, nach 5 Jahren jetzt, wo ich das mache, wo ich Texte schreibe, wo ich so denke, jetzt macht das alles irgendwie Sinn. So. Und jetzt kann ich auch rappen auf der Bühne und jetzt kann ich so diese ganzen Dinge, die ich seit 20 Jahren weiß, dass ich sie in mir trage, aber am besten performe, wenn niemand da ist, weil ich dann keine Angst vor Kritik und Abwertung habe, jetzt auch mal langsam auf der Bühne machen, ohne mich zu schämen, ohne für meine Skills mich direkt abzuwerten, weil ich das Gefühl habe, ich darf so nicht sein. Und ich glaube, deswegen hat es lange gebraucht und ich bin halt ein Late Bloomer, aber das heißt nicht, dass es deshalb wacker ist, so gar nicht. Ich glaube, das ist sogar eher ein Blessing, dass ich jetzt nicht mehr so super, super jung bin, während ich diese ganzen Dinge gerade erlebe, weil ich jetzt auch weiß, wer ich bin und was ich will und wie ich das machen muss. Dauert trotzdem zu lang, klar. Also auf der ADHS-Geduldspanne sind wir schon links, haben wir den Bogen schon links überspannt. Aber ich finde es gut, dass es jetzt so ist.
Danke, Josi Miller,
ja,
an dieser Stelle.
Ist echt so. Kann dir gar nicht genug danken. Meine Laudatios für dich sind so lang wie irgendwelche biblischen Pamphlete, Alter.
Aber wie ist es bei dir? Siehst du MusikerInnen jetzt anders, wenn du dann Interviews führst, weil du jetzt auch die andere Seite kennst?
Ja, auf jeden Fall. Das hat sich voll verändert, weil ich ja natürlich auch einfach mich auf Augenhöhe mit denen mehr sehe. Und ich glaube, man kann das auch als Journalistin erreichen. Ich glaube, dafür muss man nicht unbedingt Musik machen lernen. Aber ich glaube, ich habe viele Jahre Leute aus einer bewundernden Sicht gesehen. Und das ist, glaube ich, erstmal der erste Hebel, wie ganz viele Leute in diesem Beruf starten, Leute zu interviewen. Je nachdem, welche Lane du machst, wenn es jetzt natürlich investigativer Journalismus ist, hoffe ich, dass sie nicht als Fanboys auf irgendwelche Tech-Bros treffen und dann irgendwie gar keine Geheimnisse rausschürfen. Aber in der Musikwelt ist es ja ganz oft so, oder habe ich zumindest so erlebt, dass wir aus einer Fan-Perspektive erstmal auf diese Leute treffen, Begeisterung dafür haben und dann matcht man irgendwie auch gesprächstechnisch. Aber ich habe mich eben ganz oft nicht equally mit denen gesehen. Ich dachte nicht, dass wir gleich sind im Sinne von, wir sind beide Menschen, ich stelle Fragen und du machst halt Mucke, sondern ich hatte, glaube ich, immer so einen ganz, ganz, ganz leichten, unterwürfigen Beigeschmack dabei.
Mhm. Kenne ich sehr gut.
Oder?
Mhm.
Dass man sich gar nicht so, dass man auch eine Dankbarkeit auf einem zu hohen Level empfindet dafür, dass man jetzt mit dieser Person den Raum teilen darf.
Ja.
Dabei ist es ja einfach nur eine Person. Also es ist im Endeffekt gleiches Baumaterial, vielleicht ein paar andere Tools, die da drin verbaut wurden.
Kann Gitarre spielen.
Kann Gitarre vielleicht spielen. So cool.
Ja. Ist aber auch ein Mensch und
ja, hat auch vielleicht Darmprobleme,
ja,
Liebeskummer, Elternthematiken und so weiter und so fort. Und ich glaube, das hat mir voll geholfen, das Musikmachen auf der einen Seite, aber auch das Älterwerden und zu sehen, am Ende möchte ich mich nicht abwerten, weil die Person irgendwo krass ist, sondern so, ich denke jetzt immer so, ihr habt das Privileg, auch mit mir zu sprechen. Also
schön.
Es ist wirklich so ein Selbstbewusstsein, das sich neu entwickelt hat, so hey, also ich bringe ja auch was an den Tisch. Wir sind ja auch nicht mehr 12 und führen unser erstes Schülerpraktikumsinterview und sind so, was isst du gerne nachmittags nach der Schule?
Was ist deine Lieblingsfarbe?
Genau, was ja total legitime Fragen sind. Aber
Warum ist so viel Blau in deinem Cover von deinem Album?
Absolute gute Beobachtung. Also so kann man es ja gut auch mal starten, sag ich mal. Aber genau, ich finde eben nicht, dass ich mich vor irgendwas verstecken muss. Und ich glaube aber jetzt zu wissen, was passiert im Studio, wie fühlen sich solche Tage an, wie ist der ganze Prozess des Independent Releasens. Also auch das hilft mir voll, weil ich so die ganzen Struggles alle einmal durchdekliniert habe die letzten 5 Jahre. Es gibt, glaube ich, einfach viel mehr Wissen als früher, viel mehr konkrete Details, die ich checke. Und natürlich, um da wieder auch so ein bisschen diesen, das ist ja auch kritisch, aber ich kenne natürlich jetzt auch mehr Menschen hinter den Kulissen sozusagen, als auf dieser sehr, also im besten Fall professionellen und ein bisschen distanzierteren Ebene von, man kennt sich nicht von vorher, sondern man lernt sich durchs Gespräch kennen. Und das ist Vor- und Nachteil zugleich, aber ich mag daran natürlich auch eine gewisse Ruhe und Gelassenheit, weil ich diesen Menschen halt immer wieder irgendwo begegne. Und ich glaube, aber das passiert auch, wenn du nicht selbst Musik machst, aber halt in dieser Industrie in irgendeiner Form partizipierst, ob als fragenstellende Person, als Artist-Managerin oder dann eben als musikmachende Person.
So. Ja, krass, du hast wirklich alle Seiten schon kennengelernt, ne?
Ich hab das Game einmal hops genommen, durchgespielt und jetzt wieder zusammengesetzt.
Ja, aber voll gut. Eigentlich könntest du mal, hast du schon mal dran gedacht, ein Buch zu schreiben?
Ich habe schon so oft, so kennst du so Momente, wo man so einfach hat und dann so anfängt, mal 6 Seiten irgendwas runterzuschreiben und denkt, das ist jetzt das neue Ding, das mache ich jetzt. Mhm. Genau, so liegen so 3, 4 Anfänge auf jeden Fall so zwischen 2019 und jetzt auf meinem Rechner. Habe ich schon mal drüber nachgedacht, aber jetzt so direkt nicht verfolgt.
Mhm. Ja, bei mir genauso. Und dann mache ich zu viele Klammern auf und dann weiß ich nicht so genau.
Genau.
Okay, worum ging es jetzt? Was ist jetzt wichtig? Alles ist wichtig.
Ja, alles ist wichtig. Und dann werden es wieder so 12 Meter lange Passagen zu Sachen, wo du denkst, juckt es jetzt gerade noch jemand? Oder?
Ja, oder ich setze mich zu viel da in den Fokus und bashe andere Leute, die ich eigentlich gar nicht bashen will. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das muss jemand anderes irgendwie mal durchlesen.
Aber vielleicht bräuchten wir beide einfach eine strukturierte oder anders denkendere Person, die mit uns die Sortierung macht.
Und ich habe jetzt eine Journalistin kennengelernt, die jetzt vor kurzem ein Interview mit mir gemacht hat, was auch mega weird ist. Also ich mag gar nicht auf der anderen Seite sein.
Ach krass, interessant.
Und ich dachte so, ich habe ja gar nichts Interessantes zu erzählen und dann haben wir 1,5 Stunden gelabert.
Das ist Quatsch.
Und das kommt jetzt in der Luxemburgische Tageszeitung. Was macht eigentlich die Wenke?
So, das ist ja so süß und richtig cool.
Ja, und aber für mich war das mega weird. Und ich habe dir dann auch von dieser Buchgeschichte erzählt. Und dann hat die gesagt so, naja, die hat Literatur studiert und die kann mir da zur Struktur verhelfen.
Genial.
Also, dann gehen wir mal zusammen einen Kaffee trinken. Dann kannst du die kennenlernen, wenn du möchtest.
Das wäre interessant. Ja. Auf jeden Fall, deswegen. Weil ich glaube, ich habe auch von jemandem gehört, das ist jetzt richtig kapitalistischer Kackscheiß, aber wir brauchen passives Einkommen, weil wir, also Menschen, die so Freelance-Schissel machen, der jetzt nicht für immer sein wird, weil die Welt sich verändert. Mhm. Man muss an passives Einkommen denken, hat er dann gesagt. Und dann dachte ich so, Alter, passives Einkommen, Digga. Keine Ahnung, ich kann nicht mal aktives Einkommen. Wie soll ich denn jetzt noch passiv werden? Aber der meinte dann, es kann ja sowas sein wie ein Buch schreiben, einen Podcast machen, der dann aber noch nachträglich angehört wird und so. Und dass du das jetzt heute auch wieder sagst, zahlt so ein auf mein, ich brauche auch mal Bausteine, die für mich arbeiten, langfristig. Ne? Mhm. Wo man mal was anleiert und sagt, kommt Leute, ich kann ja auch nichts dafür, ich bin ja witzig, ich bin ja irgendwie clever, dann muss ich das jetzt mal in Buchform pressen und dann könnt ihr das noch in 20 Jahren lesen, inshallah, wenn es euch interessiert, vielleicht interessiert auch keine Sau, dann hat man Pech gehabt und sehr viel Zeit und Kopfhick für tippi-tippi und am Ende nix. Aber ich glaube, vom Ding her fände ich es auch gut, weil ja, über mich selber schreiben konnte ich immer gut, richtig seriöse Berichte schreiben jetzt nicht so gut, deswegen hat es bei meinen Ambitionen ja im schriftlichen Bereich auch, hat es dann einen Twist zum Reden genommen.
Ja, aber also ich lese am liebsten tatsächlich Biografien.
Auch.
Und es müssen jetzt nicht mega, mega Superstars sein. Natürlich liest man meistens die von bekannteren Menschen.
Ja.
Aber ich finde es einfach interessant, dass einfach immer in die Perspektive von den Schuhen von einer anderen Person so das ganze Leben mitzubekommen und welche Entscheidungen getroffen worden sind oder was dann.
Voll.
Wo man Regrets hat, wie sagt man Regrets?
Man sagt Regrets, wir sind international scoozy, Bereuungen.
Ja, Bereuungen, wenn man was bereut. So, genau. Also letzten Sommer habe ich, vorletzten Sommer, Bill Kaulitz Biografie gelesen, in 3 Tagen, so krass.
Ey, auch sau interessanter Typ.
Sau interessant.
Muss man sagen.
Ja, voll.
Ich fand auch die Doku a.k.a. dieses Netflix-Dings.
Kaulitz und Kaulitz. Kaulitz.
Hammer. Habe ich krank geguckt,
die
mal wieder.
Mäuse.
Alter, wie auch so reich lachen. Eines Tages mal so reich lachen wie Will Kaulitz.
Das ist so süß.
Oh, das will ich wirklich schaffen.
Muss ich etwas süß finden.
Ja.
Ich wollte noch mal ganz kurz auf Thema Immun zurück.
Gerne.
Kennst du Gabo Maté?
Habe ich sehr gerne gelesen in seinem Buch über emotionalen Stress und wie der sich auf chronische Krankheiten auswirken kann. Das war, glaube ich, eines seiner ersteren.
Der ist ja ein Mediziner, ein Generalmediziner, sagt man das auf Deutsch? Generalmediziner. Manchmal kommt mir nur das französische Wort in den Kopf, ne? Das siehst du, dass ich Ausländerin bin.
Das ist okay. Also erstmal mögen wir natürlich, das ist ja die gute Seite der Ausländer, ne? Oh, französisch, da gehen wir gerne in Urlaub. Ja, das ist super. Oh, schön français. Ja, Allgemeinmediziner.
Hausarzt, ja genau, der Allgemeinmediziner. Dankeschön. Ja. Und der hat ja schon sehr früh, bevor es überhaupt Studien dazu gab, den Zusammenhang zwischen Trauma und Immunerkrankungen hergestellt. Wo viele gesagt haben, das ist doch Quatsch, das eine hat doch nichts mit dem anderen zu tun. Und jetzt gibt es MRT-Beweismaterial, dass das wirklich der Fall ist.
Alter, das wusste ich noch nicht. Also, wie konnte man das, weißt du da mehr zu? Also, was zeigt das auf? Nee, okay. Nee, wir gehen da jetzt nicht rein. In die Klammern gehen wir nicht rein. Das liegt jetzt nicht daran, dass wir es nicht wissen. Das liegt daran, dass wir gar keine Zeit mehr dafür haben.
Nee, ich habe einfach mir Studien von, also nicht Studien, Podcast-Teile auch von dem angeguckt, wo er darüber erzählt hat.
Spannend.
Und dann habe ich das gegoogelt und das war natürlich wieder too much information und Hyperfokus und alles dazu belesen, stundenlang. Und dann am Tag danach hatte ich einen anderen Hyperfokus und dann habe ich es leider wieder vergessen zum Teil.
Ey, also ich meine, wem erzählst du das? Das ist völlig in Ordnung. Ich werde ChatGPT dazu gleich nachher nochmal abfragen. Aber ich fand das auch super spannend, über seine Annahmen zu lesen, weil die so krass, das meinte ich mit diesem, ich glaube in mir drin gibt es ganz offen, das haben bestimmt ganz viele Leute mit Erkrankungsbildern aller Art, dass man so ein Gefühl hat von, aber das kann ja nicht psychosomatisch sein. Also das muss miteinander zusammenhängen. Ich meine, wenn so viel passiert, was irgendwie Belastung ist, dann kann man sich schon irgendwann denken, dass das irgendwie sich im Körper manifestiert, wenn man sich so gefühlt hat über einen Zeitraum X. Und dass er das sozusagen so erklärbar macht und auch wieder diese, er hat ja auch in einem Buch geschrieben, dass vor allem bei weiblichen Personen, gerade wenn die in dieser Caretaking-Rolle sind, Familiengefüge zusammenhalten, gerade Mütter, so und andere Herz-Kreislauf-Erkrankungen und andere Autoimmunerkrankungen, also dass da eine gewisse Häufung existiert. Und das fand ich auch nochmal voll spannend, weil ich dann so Revue passieren habe lassen. Ja klar, Männer haben oft diese, so die Schlaganfälle und auch Herz-Kreislauf-Geschichten, aber so, was sich so wirklich in die Gelenke setzt und in die Bewegungsapparat, sodass man literally nicht mehr gehen kann, weil man die Last nicht mehr tragen kann mäßig. Das finde ich einfach so ein krasses Bild für, wie die Last der Gesellschaft oft auf den Schultern der Frauen eben ausgetragen wird. Und dass die dann halt einfach so körperlich zusammenbrechen auf der Basis. Irgendwie hat das alles für mich voll Sinn ergeben. Und deswegen bin ich nach wie vor auch so voll, also nicht, ich war schon immer, glaube ich, eher so wegen diesem ADHS-Ding so gerechtigkeitsorientiert, aber dieses feministische Gerechtigkeitsbild hat sich nochmal die letzten Jahre so krass verändert, weil ich so denke, Alter, ich will einfach mit, ich glaube, das ist echt so der Auftrag, auch darüber zu sprechen, jetzt zum Beispiel mit dir oder auch in anderen Kontexten über Gesundheit zu sprechen. Ich würde es mir so krass wünschen, dass die nachfolgenden Generationen, Leute, die jünger sind als wir, nicht mehr so viel auf ihren Schultern tragen müssen auf Basis von Annahmen, die einfach im Patriarchat in ganz vielen Strukturen irgendwie angelegt wurden und deshalb der Körper irgendwann für die weiblichen Personen den Stecker zieht. So! Oh Mann, Mausi! Da trinkst du doch erstmal einen Schluck. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, wir haben
hier, Asthma ist was Tolles.
Wir haben hier ganz schwere Bedingungen, unter denen wir hier operieren heute.
Alter. Ich habe jetzt versucht, dich nicht zu unterbrechen, weil du ganz wichtige Sachen gesagt
nein,
hast.
Nein, aber das ist ganz okay. Wir müssen auch mal husten jetzt. Trink mal einen Schluck Solidaritätswasser.
Dankeschön. Solidaritätswasser ist ganz wichtig. Also ich merke, dass in diesem Podcast, wo ich einfach mit KünstlerInnen über mentale Gesundheit sprechen möchte, weil ich einfach merke, dass im Interview-Kontext wirklich sehr viel Bedürfnis auch da ist. Also jedes Voll. Mal wie so eine Mini-Gruppentherapie.
Komplett.
Ne? Also dass ja. MusikerInnen sich den JournalistInnen anvertrauen, wenn man so ein bisschen Empathie mitbringt und ja. fragt, wie geht's dir wirklich?
Ja.
Dass sie so viel zu erzählen haben. Und ich habe jetzt in diesen 6 Folgen gemerkt, dass es vor allem tatsächlich immer um Neurodivergenz geht das Patriarchat. Das sind so die 2 Hauptthemen.
Alter, das ist doch so krass.
Und das hat so viel mit mentaler Gesundheit zu tun. So.
Boah.
Das ist richtig krass.
Aber umso wichtiger, dass du den Raum dafür schaffst, weil ich glaube, auch wenn bestimmt voll viele Leute jetzt wieder so denken, boah, das ist doch alles klar, aber es ist halt ganz vielen Leuten noch nicht klar. Die Kunst ist ja jetzt wieder, das möglich zu machen, dass Leute, die nicht schon alles wissen darüber, davon auch erfahren. Das ist natürlich immer das Gemeine an so bestimmten Formaten und Gefäßen, in denen wir uns treffen, dass die dann wieder so leicht bubbly sind, weil man ja immer wieder in so einer gewissen Szene, die sich selbst bestätigt sozusagen, operiert, wo viele sich gesehen fühlen und abgeholt fühlen, weil die das auch haben. Aber ich glaube, da draußen, so in ganz Deutschland, unabhängig von diesem Künstlerinnen-Schwerpunkt, gibt es ja so viele Leute, die noch gar nicht diese Reise so angetreten haben, wie wir das jetzt alle gemacht haben, um da überhaupt hinzukommen. Das ist ja Erkenntnisstand, der ja nur erwirtschaftet wurde, weil man sich über Jahre hinweg die Fragen stellt, die Mühe macht, die Arbeit aufbringt, eine andere Version von sich werden zu wollen. Kleiner Fun Fact, hat sie hier einen Song geschrieben, der New Me heißt, der sich genau mit sowas befasst? Naja, hat sie wahrscheinlich schon. Naja, gut.
Achtung, Werbung.
Das war für sie schleichgewerbt, hier reingearbeitet. Genau, aber ich denke mir, das müsste ja idealerweise eine Debatte sein, die noch in ganz anderen Teilen irgendwie stattfindet, wo Frauen vielleicht noch gar nicht so weit sind, sich abzugrenzen von zu viel irgendwie Mental Load von Leuten sich draufhelfen zu lassen. Oder auch Typen noch ganz unbewusst sind mit ihren eigenen Gefühlen und irgendwie einfach nur funktionieren, ohne zu wissen, wie. Ich glaube, da passiert schon immer mehr, aber ich würde mir so krass wünschen, dass das Informationen sind, die auch an andere Leute kommen, als nur die, die es auch betreffen. Aber jetzt machen wir erstmal Selbsthilfe für uns und dann können wir ja gucken, ob es noch jemanden gibt, den es auch interessiert oder die.
Das wäre schön.
Ja.
Ich möchte dich zum Schluss bitte nochmal fragen, das mache ich bei jedem, eine Rubrik, die ich eingeführt habe, die ich auch endlich mal vielleicht auf Spotify setzen möchte, diese Liste von Songs, wo ich immer am Ende frage, als es dir ganz schlecht ging in einer Phase, was für ein Song hat, wo hast du dich gehört und gesehen gefühlt?
Das ist spannend. Also ich hatte einen Song, in der Zeit, in der ich irgendwie so ein bisschen exzessiver unterwegs war und auch immer so ein bisschen so Hookups hatte mit Leuten, die eigentlich gar nicht so gut für mich waren, gab es von Mahalia einen Song, der heißt Sober. Und da geht es halt genau um dieses Now that we are sober, we're like putting things into perspective. So, und vielleicht ist es halt mit uns gar nichts Echtes. Es ist einfach nur Intensity. Und ich glaube, das hat immer so krass meine Heartbreaks gemendet, weil ich das so voll gespiegelt gesehen habe, dieses, okay, manchmal rauscht man so von 0 auf 100 mit einer neuen Person in einem Kontext, wo man eigentlich selber gerade voll viel Heilungsbedarf und Liebe braucht, aber die Person einem einfach nur Physis vielleicht irgendwie anbietet, so, und das ist nicht dasselbe wie Liebe. Genau, das war ein Song und eigentlich die gesamte Diskografie von Little Sims, die witzigerweise jetzt, also das wird ja nachgeliefert sozusagen, dieses Gespräch ist ja nicht heute draußen, aber heute an dem Tag, wo wir uns sprechen, kam ein neues Little Sims Album. Ich bin ja Ultra-Fan, also Dumm-Fan. Ich habe auch Karten für ihr Konzert im September und ihre Diskografie ist auch voll der krasse Spiegel immer gewesen von so krass gut in Worte fassen können, wie es ist, eine Frau zu sein in einer Welt, die einen auf so vielen Ebenen auch abfacken will, aber halt irgendwie auch geil, eine Frau zu sein in einer Welt, in der man dann halt auch was dagegen halten kann. Deswegen, also aktuelles Album Free, Song, den ich empfehlen würde. Und von einem ihrer älteren Albums, Woman.
Woman. Mhm. Das kann ich mich gar nicht entscheiden. Jetzt hast du 3 Songs.
Ja, ich habe dir mal was angeboten. Wollt dir mal einen kleinen Strauß Angebote machen?
Dann mache ich bei dir einfach die 3 Songs, hau ich schon rein.
So, Leute, ihr müsst halt auch mehr Songs dann liefern, weil hier ist kein Spaß.
Es gibt ja keine feste Regeln. Wir sind ja ganz flexibel hier in diesem Podcast.
Oder so, ja. Deswegen. 1 bis 12 Songs.
Genau, so ungefähr. Ich danke dir vielmals. Das war ein sehr tolles und auch sehr lustiges Gespräch und ein intensives Gespräch. Und ich konnte auf jeden Fall viel mitnehmen und ich werde mir dieses Wochenende Little Sims reinknallen mit dem neuen Album.
Geil, das ist doch ein Deal. Danke für deine Zeit und für die Einladung, Wenke. Es hat übelst Bock gemacht. Es war richtig schön, mal wieder therapeutisch zu sprechen. Und ja, wir sehen uns.
Danke.
Dieser Podcast ist ein Herzensprojekt und im Moment noch auf freiwilliger Basis. Ganz viele tolle Menschen helfen mir, diesen Podcast möglich zu machen, wofür ich sehr dankbar bin. Das heißt, wir verdienen kein Geld hiermit. Wenn ihr diesen Podcast wertvoll fandet, dann könnt ihr ihn gerne mit einer PayPal-Spende unterstützen. Auch für Kooperationen könnt ihr mich gerne anschreiben. Für beides gilt dieselbe E-Mail-Adresse: hallo@offairpodcast.de. Ohne die folgenden Menschen wäre dieser Podcast aber gar nicht möglich gewesen. Danke an Jan Kuhn für die Produktion, Konstanze Kaul für die Beratung und das Logo. Danke an den Fotografen Antoine de Saval. Dieser Podcast wurde aufgenommen in den Flux FM Studios in Berlin-Kreuzberg. Flux FM ist ein Independent-Radio- und DJ-Netzwerk in Berlin. Tagsüber mit viel neuer Musik und relevanten Themen, die unsere Gesellschaft beschäftigen. Abends mit Club-Sounds aus Berlin. Das Flux-Team kuratiert 30 digitale Programme, unter anderem Alternative Pop, Electronic Chill Out, Streams für Workout oder Yoga. Sogar Jazz ist mit dabei. Einfach immer gute Musik für zu Hause oder unterwegs. Zu hören auf fluxfm.de oder in der gratis Flux Music App.